Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 2. Februar 2012. Heute mit folgenden Themen. Weniger Wohnungen bedeutet höhere Mieten. Auch in Bern schwindet der billige Wohnraum. Wenn Menschen bleiben, die eigentlich gar nicht bleiben wollten. Berner Senioren und Seniorinnen mit Migrationshintergrund in unserer Serie zum städtischen Alterskonzept 2020. Und Wirtschaftswachstum und Armutsbekämpfung in Brasilien. Bilanz nach dem ersten Präsidentschaftsjahr von Dilma Rousseff. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Der Bundesrat hat die Rechnung für die neuen Kampfjets präsentiert. Ab 2014 müssen insgesamt 750 Millionen Franken eingespart werden. Das Sparprogramm zugunsten der Armee betrifft alle Departemente. Je größer die Departemente, je stärker wird der Rotstift angesetzt. Der größte Brocken entfällt somit auf das Innendepartement. In der Bildung und der Gesundheit müssen über 300 Millionen Franken eingespart werden. Die genaue Vorlage will der Bundesrat diesen Sommer in die Vernehmlassung schicken. Diese Sparpläne heizen die Armeedebatte und die Debatte um den Kauf neuer Kampfjets wieder an. Die Linke hat bereits angekündigt, sie werde das Referendum ergreifen, damit das Volk entscheiden kann. Schweizer Bauern, die auf Umwelt und Landschaft achten, sollen künftig mehr Geld erhalten. Der Bundesrat will die Direktzahlungen stärker an bestimmte Leistungen koppeln. Bauern, die beispielsweise Verwaldung verhindern, den Tieren Auslauf gewähren oder den Boden schonend bewirtschaften, sollen rund die Hälfte der Direktzahlungen erhalten. Das schlägt er in der Vorlage zur künftigen Agrarpolitik vor. Sie geht nun ans Parlament. Der Bauern- und der Milchproduzentenverband sind mit der bundesrätlichen Vorlage mäßig zufrieden. Sie kritisieren, der Bundesrat schränke die intensive Landwirtschaft zu stark ein. Bauern mit sehr vielen Tieren auf großer Fläche würden benachteiligt. Umgekehrt argumentieren Naturschutzorganisationen wie Pro Natura. Für sie geht die Vorlage zu wenig weit. Sie fordern, die intensive Landwirtschaft noch viel stärker einzuschränken. Der Gewaltausbruch am Fußballspiel in Ägypten heizt die schlechte Stimmung zusätzlich an. Augenzeugen berichten, die Sicherheitskräfte hätten den Ausschreitungen tatenlos zugesehen. Gestern Abend kam beim Fußballspiel zwischen Mannschaften aus Port Said und Kairo rund 74 Menschen ums Leben. Laut den örtlichen Rettungskräften wurden bis zu 1000 Menschen teils schwer verletzt. In der Folge gab es breite Demonstrationen in Kairo und Port Said. Der militärische Übergangsrat wird massiv kritisiert. Die Sicherheitskräfte hätten sich absichtlich zurückgehalten. Damit sollten Kritiker der Notstandgesetze ruhig gestellt werden. Diese Notstandgesetze sollten eigentlich bald aufgehoben werden. Für heute sind weitere Demonstrationen geplant. Einige Spieler haben angekündigt, sich aus dem Profisport zurückzuziehen. Die Staatsanwaltschaften ordnete sofortige Ermittlungen an. Auch das Parlament will sich heute Donnerstag mit den Krawallen befassen. Das Online-Netzwerk Facebook will an die Börse. Facebook hat die notwendigen Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht eingereicht und damit auch erstmals überhaupt seine Geschäftszahlen bekannt gegeben. Allein im vergangenen Jahr machte das Unternehmen $1 Milliarde Gewinn. Der Börsengang soll den Unternehmen nun mindestens weitere $5 Milliarden in die Kassen spülen. Facebook hat die digitale Vernetzung in den vergangenen Jahren revolutioniert. In fast allen Ländern ist es das führende Online-Netzwerk. Wichtige Ausnahmen sind Russland und China. Gleichzeitig steht das Online-Netzwerk immer wieder in der Kritik, zu nachlässig mit privaten Daten der Nutzerinnen und Nutzer umzugehen. Und noch zum Wetter. Heute ist es meist bewölkt mit da und dort Schneeflocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus 5 Grad. Morgen Freitag hat es über dem Flachland Hochnebelfelder. Sonst ist es meist sonnig. Mit zunehmender Brise ist es sehr kalt. Und besonders am Wochenende heißt es warm einpacken. Mit Hochnebel und teils ein paar Sonnenstrahlen am Nachmittag weht eine kräftige Brise. Die Temperaturen sinken auf minus 11 bis minus 13 Grad.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Bern hat definitiv die Trendwende geschafft. Die Stadt wächst wieder, die Bevölkerung nimmt seit Mitte der Nullerjahre wieder zu. Das Problem, der Leerwohnungsbestand ist sehr klein und die Mieten werden insbesondere für große Wohnungen immer teurer. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spar.
Wer in Bern eine 4- oder 5-Zimmer-Wohnung sucht, hat ein Problem. Entweder hat er oder sie gute Beziehungen oder viel Geld. Ansonsten ist das Angebot sehr beschränkt. Mieten sind in Bern eigentlich gar nicht so hoch. Doch wenn eine neue Wohnung auf den Markt kommt, werden sofort die Preise erhöht. Die Stadt hat hierzu eine Studie gemacht. Diese zeigt die Diskrepanz zwischen sogenannten Angebotsmieten und Bestandesmieten ist groß. Je größer eine Wohnung wird, desto größer wird dieser Unterschied. Regula Buchmüller von der Abteilung Stadtentwicklung führt aus.
Ich kann es vielleicht am Beispiel von Zürich erläutern. In Zürich ist ja bekannt, dass die Mieten sehr, sehr hoch sind. Wenn man alle Mieten erhebt in der Stadt Zürich, zeigt sich, dass die Mieten gar nicht so sehr viel höher sind als in anderen Städten, wenn man alle Mieten erhebt. Das Problem ist einfach, dass die meisten dieser günstigeren Wohnungen gar nie auf den Markt kommen. Das heißt, dass man gar nie eine Chance hat, wenn man über konventionellen Weg sucht, eine solche Wohnung zu erhalten.
In Bern sind die Verhältnisse zwar noch nicht so angespannt wie in Zürich, aber wenn die Stadt weiter wächst, könnte die Spannung zunehmen, insbesondere wenn die Bevölkerung schneller zunimmt als der Bau von neuen Wohnungen. Regula Buchmüller von der Abteilung Stadtentwicklung ist allerdings noch nicht beunruhigt.
Ich denke, es ist unser Ziel, dass es nicht so weit kommt. Ich denke auch, wir haben ganz sicher nicht so eine angespannte Situation wie in Zürich oder Genf beispielsweise. Es ist auch seit jetzt 12 Jahren klares Ziel des Gemeinderates, mit dem Schaffen von Wohnraum diesen Missstand zu begegnen und dafür zu schauen, dass es gar nicht so weit kommt.
Etwas pessimistischer sieht es der Mieterinnen- und Mieterverband MVB. Laut dem MVB schlagen Vermieter bei der Anfangsmiete auf dem heute ausgetrockneten Wohnungsmarkt durchschnittlich 3-mal mehr drauf als noch vor 10 Jahren. Der Verband plädiert folglich für mehr Transparenz. Mieterinnen und Mieter sollen wissen, wie viel eine Wohnung vorher gekostet hat. Zudem soll die Wohnbauförderung forciert werden. Dass es beim Schaffen von neuem Wohnraum Handlungsbedarf gibt, sieht auch die Abteilung Stadtentwicklung, wie die Leiterin Regula Buchmüller ausführt.
Die Tatsache, dass wir doch viel Wohnraum schaffen und die Leerwohnungsquote immer noch sehr, sehr tief ist, zeigt, dass wir noch mehr uns anstrengen müssen und Wohnraum schaffen sollen, damit eben möglichst alle Menschen, die hier bleiben möchten oder hierhin ziehen möchten, auch eine entsprechende Wohnung finden.
Wenn nur noch der freie Markt spielen würde, besteht die Gefahr, dass es auch in Bern so weit kommen könnte wie in Zürich oder Genf. Wenn die Stadtplanung aber mitbesorgt ist, dass Wohnen in der Stadt nicht nur für Superreiche möglich ist, besteht trotz Bevölkerungswachstum Hoffnung.
Rabe Info 95,6.
Termingerecht zum EU-Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen hat die Stadt Bern ein neues Alterskonzept präsentiert. Das Rabe Info hat in den letzten Tagen darüber berichtet. Eine Zielgruppe sind auch die Menschen, die eigentlich gar nie in Bern alt werden wollten. Migranten und Migrantinnen, die ursprünglich nur für eine beschränkte Zeit nach Bern kamen, jetzt aber geblieben sind. Auch auf diese Situation hat sich die Stadt Bern eingestellt. Mehr dazu in unserem letzten Beitrag zum Thema Altern in Bern von Michael Spahr.
Im Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit kamen viele Menschen aus südeuropäischen Ländern in die Schweiz. Insbesondere Menschen aus Italien und Spanien fanden in Bern und Umgebung viel Arbeit. Sie wurden wesentlich besser bezahlt als im Heimatland, ja konnten hier sogar ein kleines Vermögen anhäufen. Nach einigen Jahren würden sie dann in ihre Länder zurückkehren und ihren Lebensabend genießen. So stellten sich das sowohl die Schweizer Behörden als auch die Migranten und Migrantinnen vor. Die Realität zeigt allerdings ein völlig anderes Bild, erklärt Evelyn Hunziker, Projektleiterin im Bereich Alter der Stadt Bern.
Es hat sich gezeigt, dass die älteren Leute mehrheitlich hier bleiben, weil sie haben hier Kinder, sie haben Enkelkinder, die hier leben und sie möchten ja auch das Aufwachsen ihrer Enkelkinder erleben. Gleichzeitig haben die Migrantinnen und Migranten bemerkt, dass sie in ihrem ursprünglichen Heimatland gar nicht mehr so viele Leute kennen, dass wenn sie dorthin zurückgehen, dass sie eigentlich fremd sind und somit ist der Anreiz, wirklich nach Hause zu gehen, nicht mehr so groß, wie man das immer angenommen hat und wie auch die älteren Migrantinnen und Migranten das immer von sich gedacht haben, dass sie zurückgehen werden.
Dass sich die Geschichte so entwickeln würde, haben einerseits die Behörden nicht geplant. Das Thema Integration ist relativ jung. Und auch die Migrantinnen und Migranten kamen oft nicht, um ewig hier zu bleiben. Nach wie vor gibt es viele, die seit 40 Jahren in Bern wohnen und immer noch kaum Deutsch sprechen. Das neue Alterskonzept der Stadt trägt ihnen Rechnung.
Wir versuchen einerseits die Defizite, die man früher vielleicht eben verpasst hat, was man verpasst hat zu machen, aufzuholen, wie Deutschkurse, mehr Integration, also die Leute wirklich in das Leben hier zu integrieren. Das fördern wir, sei es finanziell, sei es, dass wir Anreize geben, dass wir überhaupt etwas anstoßen. Dann ist es uns ein großes Bedürfnis abzuklären, was brauchen sie? Und da haben wir jetzt begonnen, kleine Workshops zu machen, in die wir Nationalitäten einladen und mit ihnen dann erarbeiten in ihrer Sprache. Also das heißt, wir sind dabei, aber es machen dann Multiplikatorinnen, wirklich zu fragen, was braucht ihr, damit ihr euch hier in der Stadt wohlfühlt?
Die Frage, ob Integration im Pensionsalter überhaupt noch sinnvoll ist, hat sich auch Evelyn Hunziker, Projektleiterin im Bereich Alter, gestellt.
Einerseits möchten wir ihnen die Möglichkeit geben, sich zu integrieren. Andererseits ist es auch so, wenn man sich 40 Jahre lang nicht um eine Nation kümmert, dann haben die Leute auch jetzt nicht mehr so das Bedürfnis, dass sie sich jetzt integrieren. Also es ist so, wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, wenn sie diese benutzen wollen, dann können sie es. Aber wir haben auch Verständnis, wenn sie sagen, jetzt bleibe ich unter meinen nationalen, also meinen Italienern oder den Spaniern oder wie auch immer. Und das akzeptieren wir. Aber wir möchten einfach beides ermöglichen.
Die demografischen Prognosen der Stadt Bern unterscheiden sich vom Rest der Schweiz. Die Sozialdirektion geht davon aus, dass es in 10 Jahren nicht mehr Menschen im Pensionsalter geben wird als heute. Was sich aber verändern könnte, ist die Zusammensetzung der Gruppe der älteren Menschen, insbesondere was die Herkunft betrifft. Ältere Migrantinnen und Migranten kommen heute häufig aus Italien und Spanien, nur wenige aus Ex-Jugoslawien, aus der Türkei oder aus Sri Lanka. Aber gerade sie könnten in Zukunft einen bedeutenderen Teil der Bevölkerung über 65 ausmachen.
Die sind uns viel fremder als die Italiener, wo wir das Gefühl haben, da wissen wir, um was es geht. Und wir können nur erfahren, wie das gehen muss, indem wir den Kontakt suchen, indem wir wirklich mit den älteren Migrantinnen in Kontakt stehen, sei das direkt, weil sie Deutsch können, oder sei das via Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, die uns diesen Austausch ermöglichen und somit auch ein gewisses Verständnis.
Das sagt Evelyn Hunziker, Projektleiterin im Bereich Alter und Migration des Städtischen Alters- und Versicherungsamtes. Sie hörten den dritten und letzten Teil unserer Serie zum Thema Altern in Bern. Sämtliche Sendungen können nachgehört werden auf www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info. Mehr zum Alterskonzept der Stadt Bern gibt's ebenfalls im Internet auf www.bern.ch/ava.
95,6. Rabe Info.
Vor einem Jahr wurde Dilma Rousseff zur ersten Frau als Staatsoberhaupt von Brasilien. Sie trat das Erbe von Lula da Silva an. Unter der Regierung des ehemaligen Gewerkschafters erlebte Brasilien ein starkes Wirtschaftswachstum und eine relativ erfolgreiche Armutsbekämpfung. Neben China, Indien und Russland gilt Brasilien heute als eine der neuen großen Wirtschaftsmächte. Radio Z Nürnberg hat gemeinsam mit Thomas Fatheuer die aktuelle Situation in Brasilien unter die Lupe genommen. Thomas Fatheuer ist Vorstandsmitglied von COBRA, einem Netzwerk von deutschen Brasiliengruppen.
Brasilien ist eine Großmacht mittlerweile, stellt sich auch gerne als solche dar. Welche Erfolge hat es denn tatsächlich in den letzten Jahren so erzielt?
Ja, wie gerade schon gesagt worden ist, Brasilien hat jetzt 8 Jahre eine stabile Regierung unter Lula hinter sich gebracht. Lula hat es geschafft, seine Nachfolgerin Dilma Rousseff zu wählen. Und in diesen 8 Jahren, jetzt inzwischen also 9 Jahren, konnte eine konsistente Politik verfolgt werden, die versucht hat, die extreme Armut in Brasilien zu reduzieren. Lula ist als ehemaliger Gewerkschaftsführer gerade mit dem Anspruch gewählt worden, die Armut zu reduzieren. Weltweit ist als Null-Hunger-Programm bekannt geworden. Lula hat selbst in seiner Kindheit extreme Armut erlebt. Also er war das glaubwürdig als Person verkörpert, diese neue soziale Priorität in einer Regierung. Er ist eine ganz andere Figur als viele andere Politiker dadurch. Und er hat das in seinen 8 Jahren glaubwürdig eingelöst. Tatsächlich ist die extreme Armut gelindert worden. Es ist ein sehr, mit über 20 Millionen Familien, sehr großes Sozialprogramm. Die Brasilianer sagen, das weltweit größte Sozialprogramm ins Leben gerufen. Das heißt nicht mehr Null Hunger, sondern jetzt Bolsa Familia. Und hat tatsächlich, glaube ich, die extreme Armut drastisch reduziert. Also die Regierung hat da immer Erfolgszahlen zu präsentieren. Das hat eben die Wiederwahl von Lulas ermöglicht und dann auch die Wahl der Nachfolgerin von Lula, Dilma Rousseff.
Dilma Rousseff ist jetzt seit einem Jahr im Amt als Präsidentin. Sie ist angetreten und hat versprochen, eigentlich eine Fortführung der erfolgreichen Politik, so sehen Sie es natürlich, von Präsident Lula. Hat sie das eingehalten? Wie hat sich's entwickelt?
Die Auswertung nach einem Jahr, es hat Umfragen gegeben, die Regierung wird von der Mehrheit der Bevölkerung als gut und sehr gut beurteilt. Circa 60% haben diese Beurteilung. Das ist die höchste positive Beurteilung, die eine Regierung nach einem Jahr Amtszeit hatte, seit es Umfragen gibt. Also davon kann man sagen, das war erfolgreich aus 2 Gründen. Erstens einfach Fortführung der Regierung, der Politik der Regierung Lula im Sinne der Armutsbekämpfung. Sie steht für die Kontinuität und diese Kontinuität wird gewünscht. Das andere ist aber auch, dass sie hat immerhin 6 Minister entlassen in ihrem ersten Amtsjahr, die in Korruptionsverdacht geraten sind. Sie hat es als ihre Säuberung, das klingt in Deutsch ein bisschen komisch, aber ist in Deutsch da eben etwas positiver aufgefasst worden. Eine Säuberung von korrupten Elementen und sie steht eben vielleicht noch dafür eine etwas weniger korrupte Politik, als es in Brasilien üblich ist und vielleicht sogar geduldet wird.
Letztes Ereignis, was auch ein bisschen durch die Presse hier gegangen ist, ist aber auch eine Politik, die jetzt nicht sehr erfolgreich ausschaut, nämlich auch eine ganz schön repressive Politik, zum Beispiel bei Landfragen. Also im Bundesstaat Sao Paulo, da sind jetzt gerade 1500 Familien geräumt worden in einer Siedlung, die es dort seit vielen, vielen Jahren schon gab. Was zeigt denn sowas? Also solche Räumungen, die auch als sehr, sehr brutal.
Ja, also die Presse gegangen, auch wegen der Brutalität der Polizei. Es hat sogar Tote gegeben bei dieser Räumung und das zeigt eben nach wie vor, dass wenn soziale Bewegungen ihre Forderungen selbst umsetzen wollen, durch Landbesetzung die Regierung auch sehr rigide regiert und auch mit den altbewährten Methoden der Repression. Das ist also eben auch, das ist auch die Doppelseitigkeit. Also sie sagt, die soziale Politik machen wir und sie lässt sozialen Bewegungen relativ wenig Spielraum, wenn sie nicht mit der Regierung kollaborieren.
Jetzt gibt es eine große Zustimmung in der Bevölkerung. Wie schaut es bei den sozialen Bewegungen aus?
Ja, es gibt natürlich auch viel Kritik. Also es wird im Allgemeinen werden die Erfolge der Sozialpolitik durchaus anerkannt. Das, ich glaube, ist einfach, versteht sich. Aber es werden viele Forderungen sind nicht umgesetzt worden. Man nennt das auch die verborgene Agenda, die vergessene Agenda der Regierung. Dazu gehört vor allen Dingen die Landreform. Es ist keine Landreform durchgeführt worden, die auf Umverteilung von Landbesitz sich bezieht. Da sind die ganzen Forderungen der Landlosenbewegung nicht erfüllt worden. Die Ansiedlungen der Agrarreform sind in der Regel oft in Naturschutzgebieten und vor allem im Amazonaswald erfolgt. Also in Gegenden, wo es eher zu Konflikten mit dem Naturschutz und mit der Ökologie führt, als zu sozialen Konflikten mit Großgrundbesitzern. Also die Regierung hat diese Konflikte mit mächtigen Gruppen in der Gesellschaft, mit den Großgrundbesitzern, mit dem Agrobusiness vermieden und versucht, durch Projekte, durch Zuteilungen von Land in peripheren Gebieten ein bisschen die Geister zu beruhigen, aber macht keine wirkliche Strukturreform. Das ist sozusagen, das ist die kurze Bilanz in der Agrarreform. Sehr unzufrieden sind auch natürlich alle, die sich mit ökologischen Fragen beschäftigen. Also das ist vielleicht die dunkle Seite der Regierung Lula-Rousseff. Die ökologische Frage lag weder Lula noch Dilma sehr am Herzen. Im Gegenteil, also dass der Reichtum Brasiliens und das Wachstum auf einer rücksichtslosen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen beruht, ist eher als normal angesehen.
Einschätzungen von Thomas Fatheuer von COBRA, einem Netzwerk von deutschen Brasilien-Gruppen. Auch morgen im Rabe Info beschäftigen wir uns mit Brasilien. Dann geht es um Großprojekte wie den Belo Monte-Staudamm, die Fußball-WM und die UNO-Umweltkonferenz Rio Plus 20.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Um 6 gibt's die Wiederholung. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man es jederzeit als Podcast. Den gibt's im Internet auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info. Sie hörten Beiträge von Michael Spahr und Radio Z Nürnberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmer Aldi. Ich wünsche einen schönen Tag. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.